Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe des Stilpunkte Expert Channels mit Frau Dr. Donja Heinrich, plastische und ästhetische Chirurgin aus Bad Ems. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Herzlich willkommen beim Stilpunkte Expert Channel Podcast.
Sie haben in Heidelberg studiert und auch promoviert, gehe ich von aus. Warum am Ende plastisch-ästhetische Chirurgie?
Ja, also ich bin natürlich sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Jetzt im
Nachhinein, genau. Und ich würde es auch immer wieder so machen. Ich finde, Plastikchirurgie ist wirklich einer der abwechslungsreichsten Fachrichtungen in der Medizin. Plastisch heißt ja, also es kommt nicht, wie man denkt, von Plastik, sondern der Wortstamm ist weitaus früher gewesen, Formen gestalten. Ja. Und das verlangt einige Skills ab, also das Feingefühl fürs Gewebe, man muss präzise arbeiten, der Patient, also man ist letztendlich auch ein Stück weit ein Psychologe, muss auch einen Sinn für Wissenschaft haben. All das fordert einem diese Fachabteilung ab und allein das Operieren ist für mich sehr meditativ letztendlich. Ja, tatsächlich, genau. Also wenn ich operiere, dann bin ich wirklich nur im Hier und Jetzt und konzentriere mich auf die Sache. Es läuft zwar Musik und
gut zu wissen für die Patienten, dass sie im Hier und Jetzt sind. Schön.
Es läuft Musik, man unterhält sich natürlich auch mit dem Team, aber man ist so konzentriert, dass man wirklich nur da quasi an den nächsten Schritt, an den nächsten letztendlich standardisierten Schritt der OP denkt. Und letztendlich einen Beruf zu haben, an dem man täglich Freude hat, das ist schon was Besonderes, gerne zur Arbeit zu gehen. Und da bin ich auch wirklich dankbar, dass es mich da in die Richtung verschlagen hat. Ich bin über Umwege dahin gekommen, es war alles nicht so geplant. Also ich wollte schon immer Chirurgin werden, war dann aber in der Allgemein- und Unfallchirurgie überall mal reingeschnuppert. Aber über Umwege bin ich dann da reingekommen und es war auch gut so, ja.
Naja, das unterscheidet Sie ja auch von solchen Beauty-Docs, die da draußen rumkreuchen. Ne? Sie wissen ja, was Sie tun. Ne? Das ist ja, erfordert ja ein Studium und viel Erfahrung.
Ja, genau. Das ist die momentane, finde ich, die momentane Problematik für den Patienten in den sozialen Medien, sich eben da zurechtzufinden, wer ist wirklich für das qualifiziert, was er anbietet.
Ja. Wie kam es denn dann am Ende zur Praxisgründung? Also sich selbstständig machen. Ist ja auch kein leichter Schritt.
Nee, das ist richtig. Also in meinem Fall war die Praxisgründung etwas holpriger, sage ich mal. Okay. Ich war zuvor etwa 7 Jahre an einem Krankenhaus in der Region angestellt und habe dort eine Sektion für plastische und ästhetische Chirurgie gegründet und auch über die 7 Jahre hinweg aufgebaut und geleitet. Und dieses Krankenhaus ging dann aber vor 2 Jahren innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen, dann in die Insolvenz.
Oh, okay.
Das heißt, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Wahl, beziehungsweise
ins kalte Wasser.
Ja, genau. Okay. Ne? Ich hatte die Wahl, gehe ich jetzt zurück in ein bestehendes System, das mir Sicherheit bietet, in ein anderes Krankenhaus und ordne mich unter, oder gehe ich in die Solo-Selbstständigkeit. Und das war also letztendlich aus der Krise heraus entstanden. Ja. Manchmal braucht man ja diesen Anstoß.
Absolut.
Und es waren unfassbar anstrengende Wochen und Tage, von jetzt auf gleich passende Praxisräume zu finden.
Ja. Und auch bestimmt finanziell zu stemmen, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Genau, das Finanzielle, die Gerätschaften, die man braucht, IT, die gesundheitsamtlichen Fragen, all diese Dinge, das war unfassbar anstrengend. Aber jetzt sind wir 2 Jahre in Bad Ems und fühlen uns da sehr, sehr wohl. Es ist gut angenommen worden, das Angebot. Und von daher würde ich sagen, es hat so sein sollen und alles richtig gemacht bisher.
Alles richtig gemacht und es läuft ja dann, weil groß werben darf man ja als Arzt nicht. Ne? Also viele Möglichkeiten gibt es dann nicht. Also gerade diese Vorher-Nachher-Bilder. Also läuft vieles über Mund-zu-Mund-Propaganda.
So ist es,
und
genau.
Und die scheint zu funktionieren.
Genau. Ne? Das Wertvollste ist tatsächlich, wenn die Patienten zufrieden sind und uns weiterempfehlen, ja.
Viel wichtiger finde ich die eigene Expertise, die bringen Sie mit über viele Jahre. Und was mich besonders beeindruckt hat, Sie waren zuletzt 2013, 2015, glaube ich, in dem Zeitraum ehrenamtlich tätig für Humanity First.
Genau.
Nehmen Sie mich mal mit, was genau ist das? Oder die Zuschauenden, was ist das genau?
Genau, das ist eine Organisation, die damals Hilfsprojekte in Westafrika, in Benin organisiert hat. Und da bin ich auch, ich nenne es halt per Glück, reingeschlittert, weil mich damals der Chefarzt der Allgemeinchirurgie in der Weiterbildungszeit da mitgenommen hatte. Und so haben wir dann 2x2 Wochen dort verbracht. Und ich denke, viele plastische Kollegen kennen das. Wir haben halt einfach eine Fachabteilung, wo sich diese Einsätze besonders anbieten, sei es um Narben oder Verbrennungen im Ausland korrigieren zu können. Und das ist eine unheimlich kostbare Erfahrung. Also man kommt von diesen Einsätzen geerdet
zurück. Was genau machen Sie da? Und wie operieren Sie da? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also damals war es tatsächlich kein plastisch-chirurgischer Einsatz, sondern ein allgemeinchirurgischer Einsatz. Das heißt, wir haben den ganzen Tag viele Brüche operiert, also Leistenhernien. Und es waren nicht kleine Leistenhernien, sondern wirklich massive Befunde, also bis hin zu Wassermelonen, großen Befunden. Also die Leute sind, letztendlich gab es quasi die Mitteilung, dass da ein Ärzteteam kommt. Und die Leute haben sich dann schon Wochen vorher dort versammelt. Und als wir dann ankamen, mussten wir eben aus der Menge triagieren und gucken, was hat Vorrang, welcher Eingriff kann warten. Und die haben tagelang letztendlich gewartet in der Hoffnung, dass sie in der Reihenfolge noch drankommen. Und wir haben von morgens, also früh morgens bis Mitternacht, also solange es ging, haben wir operiert. Denn das Team vor Ort, Narkosearzt, das haben die alles gestellt. Die waren natürlich da allzeit bereit. Es waren sehr anstrengende Tage. Man hat wirklich operiert, bis man nicht mehr konnte.
Ja.
Und auch teilweise bei Stromausfall operiert mit so Stirnlampen. Ja. Also man musste einfach kreativ werden, flexibel sein, mit den Instrumenten, die dort vor Ort vorhanden sind, zurechtkommen. Es war eine sehr, sehr prägende Zeit.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben selbst triagiert, das heißt, Sie haben die Triage angewendet. Das weiß man, was das bedeutet mittlerweile hier von Corona.
Ja, genau.
Ist das nicht unbekannt? Haben Sie am Ende allen helfen können?
Wir haben unser Bestes gegeben. Es ist natürlich in der Masse an Menschen, die sich da auf die Warteliste gesetzt haben, nicht möglich. Aber die Dringlichsten haben wir sicherlich so gut es ging versorgt. Ja. Aber es ist never ending.
Also ja, klar.
Man kann da quasi mehrmals immer wieder hinfahren. Und es kamen auch andere Teams nach uns. Also das, was wir dann nicht abarbeiten konnten, haben die dann übernommen.
Mhm.
Und insofern ist dieses Engagement auch so wichtig. Ich selber habe es seitdem nicht mehr machen können, weil dann irgendwann auch die Kinder kamen. Da fehlt dann einfach die Zeit. Aber wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, ist das auch wieder sicherlich ein Thema, was ich dann gerne nochmal nachverfolgen möchte.
Was haben Sie mitgenommen aus der Zeit? Was für Gefühle haben Sie mitgenommen?
Also letztendlich tatsächlich, man wird geerdet. Dinge, über die man sich hier Gedanken macht und Sorgen macht, wenn man wiederkommt, ist das alles nicht mehr so relevant, wenn man eigentlich dann weiß, wie gut man es hier wirklich hat, auch in unserem Gesundheitssystem und auch in der täglichen Arbeit. Das ist so das Hauptding, die Dinge einfach schon ernst zu nehmen, aber auch zu wissen, wie gut man es hat, dass man eben in diesen Teil der Welt aufgewachsen ist oder arbeiten darf.
Ja, aber man darf nicht anfangen zu vergleichen. Ne? Also Vergleiche machen unglücklich. Also
ja, das
selbst
stimmt.
Wenn hier eine Frau mit einer zu großen Brust zu Ihnen kommt, dann ist das ein Problem, was ernst genommen werden muss.
Und ja,
das
genau. Tun Sie ja, ne? Genau. Und das ist aber auch wieder unabhängig davon, denn da ist ja ein Leidensdruck da. Also
genau.
Wenn man dieser Frau dann irgendwie pro Seite 1,5 Kilogramm an Brustgewebe wegnimmt und sie dann wieder Sport machen kann, das sind schon echte Leidensdrücke. Aber es relativiert in vielen anderen Punkten, im Patientenkontakt auch gewisse Dinge. Beispielsweise, also unser Gesundheitssystem ist ja so schlecht nicht. Ne?
Genau.
Wir haben die Möglichkeit der freien Arztwahl.
Ja.
Ich erlebe jetzt, ich bin ja auch Handchirurgin, aber auch da erlebt man dann quasi auch Patienten, die zum Beispiel mehrfach Arztkontakte suchen und gewissermaßen und da relativiert es sich, dass wir sagen, eigentlich haben wir es in unserem Gesundheitssystem auch gar nicht so schlecht. Ne?
Das ist das Nächste, was Sie auszeichnet, worauf ich sprechen wollte. Sie sind ja auch Handchirurgin.
Genau.
Und mir hat mal jemand gesagt, also weiß nicht, ob das natürlich Quatsch ist, aber mir hat jemand gesagt, wenn du einen plastisch-ästhetischen Chirurg findest, der Handchirurg war, dann ist der besonders geeignet für diffizile Geschichten, weil dir diese einzelnen Nervenbahnen, die wir alle kennen, wenn da was ist, würden Sie das genauso bestätigen wollen?
Also die Handschuhe ist natürlich eine sehr filigrane Zusatzbereich. Ja. Das ist so. Also wenn man, gibt ja gewisse Erkrankungen der Hand, die mit Kontrakturen einhergehen, also Strangbildungen und das ist dann schon 1-2 Stunden feinste Arbeit mit der Lupenbrille, da minutiös die Nerven freizulegen. Da braucht man Geduld und Feingefühl. Fürs Gewebe, ja.
Machen Sie das noch? Also hier so die, wie heißen das? Also Schnallfinger.
Genau, so schnellender Finger.
Ich weiß nicht, was es alles gibt für Krankheiten. Machen Sie das noch?
Wir haben ja die Kassenzulassung in der Praxis haben wir und da habe ich mich auch bewusst für entschieden, weil ich finde, das ist ein Teil der Verantwortung, die man einfach auch wieder zurückgeben kann, sozusagen ins System. Das heißt, wir behandeln auch Patienten, die gesetzlich versichert sind, mit medizinischer Indikation. Also es sind vorwiegend hautchirurgische Eingriffe, bei Hautkrebs, Entfernung und Rekonstruktion kleinerer, aber eben auch die Handchirurgie. Das heißt, da sind so die Klassiker der elektiven Eingriffe, schnappender Finger, Ganglien und sowas. Das machen wir alles in der örtlichen Betäubung, Karpaltunnelsyndrom, das machen wir alles in der Praxis. Und das ist auch schön, weil ich finde, das ist abwechslungsreich. Und letztendlich auch das, was die plastische Chirurgie eben auszeichnet, dass wir von Kopf bis Fuß unterwegs sind, jedes Lebensalter auch behandeln können, Kinder bis hin zu Älteren.
Aber dieses Thema bleibt nicht stehen, die plastisch-ästhetische Chirurgie, es geht immer weiter. Welche Innovation hat Sie denn in den letzten Jahren am meisten begeistert?
Tatsächlich finde ich das Thema Body Contouring sehr spannend. Mit der Vaserliposuktion und mit der minimalinvasiven Plasmastraffung, das sind schon sehr beeindruckende Ergebnisse, die man da erzielen kann. Und auch da ist die Lernkurve enormst hoch. Da wird sich noch viel tun, da tut sich stetig was. Ja.
Lernkurve hoch und man muss, glaube ich, immer wieder investieren in neue Gerätschaften, oder nicht? Wie sieht es aus mit Innovationen in Ihrer Praxis?
Genau, da haben wir eben unsere Gerätschaften mit dem Vaser-Gerät, das wir da haben, die Kombination mit dem Renuvion, das ist eine sehr seltene Kombination regional gesehen und ist auch High-End. Von daher, technisch sind wir da auf einem sehr, sehr guten Stand. Ich besuche immer wieder OP-Kurse, bin da up to date. Man lernt von den ganz Großen, das muss auch so sein. Man profitiert von diesen OP-Kursen enormst und bringt eben das Wissen von den ganz großen Experten dann eben nach Bad Ems. Ja.
Welchen Mythos in der plastisch-ästhetischen Chirurgie, wenn Sie einen ausräumen könnten oder aufklären könnten, welchen würden Sie aufklären wollen?
Welcher Mythos? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde tatsächlich, gehen wir zum Thema Botulinum, das ist so ein Klassiker, dass das eben ein Gift ist, ne? Und dass man sich das nicht spritzen lassen sollte. Also ich persönlich bin ein sehr großer Botulinum-Fan. Es ist ein Medikament, was so gut wie keines untersucht ist, das seit 30, 40 Jahren im Einsatz ist und beim Thema Migräne hilft, Verbesserung der Haut bei Akne und natürlich das Faltenbild deutlich prophylaktisch auch verbessert. Ja.
Es geht jeder offen damit um mittlerweile. Ne? Jeder sagt ganz offen, ja, ich habe das auch spritzen lassen. Ja. Haben Sie das auch machen lassen bei sich? Lassen Sie sich da auch machen?
Genau, ja.
Schön.
Ja.
Muss man aber auch können, ne?
Ja, das muss man vom Spiegel so ein bisschen umdenken, ne? An das Spiegelverkehr.
Ach, Sie machen das selber?
Ich mach das selber, ja.
Gottes Willen, okay, alles klar.
Genau.
Ja, und als Handchirurgin können Sie wahrscheinlich auch sehr gut nähen, ne?
Das ja,
gehe ich
genau,
mir davon aus.
Das sollte,
also gerade, wenn es hier so um die Feinheiten geht, ne?
Genau, das sollte eigentlich jeden plastischen Chirurgen auch auszeichnen, dass man wirklich die richtige Nahtwahl trifft und die richtige Nahttechnik je nach Wunde, sodass, also ohne Narben geht es natürlich nie. Aber es ist die Frage, wie legt man die Narben, dass man sie eben gut verstecken kann und mit dem Gewebe halt respektvoll umgeht, damit es zarte Narben werden.
Jetzt bringen Sie eine wahnsinnige Expertise mit, auch Können offensichtlich. Das kann ich selber jetzt nicht beurteilen, aber das, was Sie mir erzählen von den Patientenfeedbacks, was man so lesen kann, ist das auch beeindruckend. Würden Sie sagen, Sie haben alles richtig gemacht oder würden Sie jetzt im Nachgang in Ihrer Praxis etwas noch anders machen?
Ja, also alles richtig, wenn ich das sagen könnte, das wäre natürlich super, aber das ist nicht so. Ich würde sagen, dass die größten Entscheidungen oder die weitestgehenden Entscheidungen waren sehr, sehr gut. Dafür, wenn man überlegt, dass das aus so einer Ad-hoc-Situation entstanden
haben
ist.
Haben wir ja gelernt heute.
Genau.
Ja.
Von daher, es gab zum Glück keine größeren Ausfälle und man darf halt auch nicht vergessen, man ist jahrelang eigentlich Mediziner gewesen und muss dann in diese Unternehmerrolle schlüpfen. Mhm. Allein auch der Schritt, Personalverantwortung übernehmen zu müssen von jetzt auf gleich. Man lernt dazu, man lernt nie aus, ne? Ja. Sowohl fachlich als auch unternehmerisch. Aber es ist alles gut. Also es nimmt alles so seinen Weg und wir können uns absolut nicht beschweren.
Und die Patienten sind dankbar, die in Afrika wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr als die in Bad Ems. Aber gibt es eine Geschichte, die Sie mit uns teilen können oder eine Patientenerfahrung, wo Sie sagen, wow, das hat Sie auch nachhaltig beeindruckt, was da nachher passiert ist mit der Patientin oder dem Patienten?
Ja, also es gibt, also wenn ich jetzt an das Thema Intimchirurgie denke, dann hatte ich zum Beispiel eine Patientin, die seit über 5 oder 10 Jahren nicht mehr zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung war, aufgrund der vergrößerten inneren Schamlippen, aus Schamgefühl. Ne? Und also sowas ist dann, wo man dann, wenn man die Behandlung abgeschlossen hat, dann auch sieht, welche Veränderungen das bewirkt. Sowas prägt sich dann ein, ja. Ansonsten gibt es natürlich diverse Geschichten, an die man ab und zu zurückdenkt, auch aus der Weiterbildungszeit, wo man auch natürlich handchirurgische Traumatologie mit betreut hat. Da gibt es einige Geschichten sicherlich, die einen prägen, ja.
Sie sind eine Frau, Sie haben eine Expertise, Sie sind Handchirurgin, Sie haben viel erlebt, Sie haben Kinder, Sie haben Personalverantwortung, haben Sie selber gesagt. Sie haben, möchte ich mal sagen, viel um die Ohren. Wie schaffen Sie das?
Ja, also das ist diese Mehrfachrollen, die Sie erwähnt haben. Das ist zum einen jetzt neu als Praxisinhaberin, dann Chirurgin und als Mutter. Das ist schon ein erheblicher Spagat, der aber auch nur gelingt, wenn man ein starkes Team in der Praxis hinter sich hat und natürlich ein Ehemann, der weiß, wie wichtig es ist, dass sich beide Partner eben beruflich auch Ziele erfüllen können. Aber es ist natürlich ein Spagat zwischen OP, Sprechstunde, Hausaufgabenbetreuung. Der geht auch an dem einen oder anderen Tag natürlich an die Substanz. Aber wenn man bedenkt, dass in der plastischen Chirurgie der Frauenanteil bei etwa 25 oder 30% liegt, also gerade mit dem Hintergrund, dass im Medizinstudium der Frauenanteil bei 70% liegt und sich dann über die Hierarchien hinweg dann ja verdünnt sozusagen, ist die Chirurgie männerdominiert, das ist so. Und umso wichtiger ist es eben, jungen Ärztinnen Mut zu machen, den Weg in die Chirurgie zu wagen. Denn es lohnt sich aus meiner Sicht, es ist erfüllend. Und noch dazu, ich habe 3 Töchter. Und umso wichtiger ist es mir, dass ich 3 Töchter eben sehen, dass das vereinbar ist. Also man kann als Frau in einer männerdominierten Welt sich auch durchsetzen in diesem Fachbereich. Und dass sie auch sehen, dass es halt gemeinsam auch funktioniert und auch dieses klassische Familienrollenbild, das haben wir ja jetzt zu Hause so nicht. Und dass sie sehen, wie Mama und Papa das meistern und sich hoffentlich eine gute Scheibe dann davon für ihre eigene Zukunft abschneiden.
Und somit ist ja auch für die Nachfolge gesorgt.
Ja, das wäre natürlich schön. Genau. Da würde ich mich natürlich freuen.
So. Sagt Donja Heinrich, plastisch-ästhetische Chirurgin aus Bad Ems. Herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, danke, dass ich da bin.
Und vielen Dank fürs Zuschauen beim Stilpunkt der Expert-Channel. Wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gesehen haben, dann schauen Sie sich auch alle anderen Interviews an. Bingen Sie das mal weg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.